Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere. Ich bin Manuela Bauer und führe durch unsere heutige Folge zwischen Desinfektion und Dschungel. Wie viel Hygiene verträgt ein Terrarium? Hier in der Reptilienauffangstation zeigt sich täglich, was Haltungsfehler anrichten können. Manche Tiere kommen aus völlig verdreckten, andere aus klinisch sauberen Terrarien. Die Frage ist, wie viel Sauberkeit tut Reptilien gut und ab wann wird sie zum Problem? Denn zwischen Desinfektionsspray und Waldboden liegt ein gewaltiger Unterschied. Putzt ihr eure Terrarien, als würde gleich das Gesundheitsamt vorbeikommen? Was vielleicht gut gemeint ist, aber für das Tier ein zu viel und natürlich auch ein zu wenig sein kann, darüber spreche ich mit Dr. Markus Bauer, dem Leiter der Reptilienauffangstation in München. Hallo Markus.
Hallo Manuela.
In der Terraristik scheint Hygiene oft ein wichtiges Thema zu sein, oft wichtiger als alles andere. Aber sag mal, Reptilien, die leben ja in der Natur jetzt auch nicht keimfrei.
Ja, ich denke, dass man da immer noch geschädigt ist aus den 60er bis 90er Jahren. Da wussten wir viel zu wenig. Das war ja in Zoos mit den dort gehaltenen Tieren ähnlich. Wir wussten zu wenig über Parasiten. Wir wussten nicht, wie Erkrankungen übertragen werden. Wir wussten nicht, was an Viren durch die Gegend fliegt und was viele Tiere einfach still mit sich rumtragen. Und dann war irgendwann natürlich auch aus tiermedizinischer Sicht der logische Schluss Hygiene, Hygiene, Hygiene. Und ich habe ja das Glück gehabt, den Herrn Müller, der dieses wunderbare Schildkrötenbuch geschrieben hat, noch kennenlernen zu dürfen, und Gerhard Müller, um es genau zu sagen, und ihn auch mal besuchen zu dürfen. Und ich hatte früher mit Wasserschildkröten das Problem, dass ich geputzt habe wie ein Irrer, weil die immer Hautprobleme hatten. Und er hat dann nur irgendwann gesagt, du kannst deine Tiere auch tot putzen, lass mal ein bisschen Schlamm sich ansammeln, mach Bodengrund rein. Also es waren Wasserschildkröten, da war dann unten Kies im Becken. Und zwischen diesem Kies sammelt sich ja so ein bisschen Mulm an und so. Dann hat er gesagt, du musst aufhören zu putzen. Das ist wie, wenn du ein Kind als Helikopter-Papa in Watte packst und ihm ständig die Hände desinfizierst und es nichts anfassen darf, nicht dreckig werden darf. Die Kinder werden eher krank. Und genau das stimmt. Und deswegen muss man da eine Balance finden.
Ist das bei Reptilien auch so mit dem Immunsystem? Weil bei Kindern, du hast jetzt gerade den Vergleich gezogen, da entwickelt sich das Immunsystem ja, ne? Das heißt, die Abwehrkräfte entwickeln sich und stärken sich. Ist das bei Reptilien auch so?
Ja, nicht ganz. Das Immunsystem ist natürlich simpler als unseres. Da wird wenig über Antikörper gemacht. Also deswegen funktionieren auch Impfungen bei Reptilien eigentlich nicht, sondern da wird eher über die weißen Blutzellen reagiert, über die lymphatischen Organe wie die Milz. Lymphknoten haben sie nicht, also es funktioniert schon ein bisschen anders. Aber ein Organismus, der mit seiner Umwelt eigentlich nicht interagiert und somit auch nicht Erfahrungen sammeln kann und lernen kann, ein Keimgleichgewicht zu haben, der rennt natürlich beim ersten Schnupfen quasi an die Wand. Ja. Und so muss man das schon auch sehen. Tiere, die überhaupt keine Chance haben, mit ihrem Immunsystem, egal wie es funktioniert, mit ihrer Umwelt sinnvoll zu interagieren, die sind natürlich völlig aufgeschmissen beim ersten kleineren Thema, das aufkommt. Und man muss natürlich auch sagen, zumindest Bakterien und Pilze sind ja im Leben Konkurrenten. Also wenn du dir vorstellst, du hast jetzt so einen kleinen Gecko, der 10 Gramm wiegt, der hat nur Platz für eine bestimmte Anzahl unterschiedlichster Mikroorganismen. Und die versuchen natürlich, die Oberhand zu gewinnen, ist ganz klar. Und in ihrem Lebensraum, nämlich diesem 5-Gramm-Gecko, sich zu vermehren und der Chef zu werden. So. Und die halten sich gegenseitig in Schach, wenn man so eine Art Gleichgewicht hat. Genau. Und da spricht man eben vom Wirt-Erreger-Gleichgewicht oder Wirt-Parasiten-Gleichgewicht. Das ist natürlich ein schönes Bild, das nicht bei allen funktioniert, aber im Großen und Ganzen sollte man das schon im Kopf haben, dass die Mikroorganismen selber dafür sorgen, dass krankmachende Mikroorganismen gar nicht die Oberhand kriegen, weil die anderen ihnen Konkurrenz machen.
Ja, das reguliert sich selbst, das System, ne?
Richtig.
Ja.
Und wie du sagst, Reptilien leben draußen in, manchmal in Lebensumständen, wenn ich so an Krokodile denke, in so einem Fluss, der im Sommer austrocknet, also die Mikroorganismen reichern sich ja dann an, dann liegt da ein totes Flusspferd und also es ist eigentlich schon ziemlich eklig oder manche Schildkröten leben in Wasser in der Natur, da möchtest du nicht reinfallen. Und trotzdem sind sie bumper gesund. Aber da kommt natürlich noch was obendrauf, dass sie halt optimale Lebensbedingungen haben, was Wärme, Klima, Sonneneinstrahlung, Sozialstruktur und so weiter angehen. Und da ist der Mensch natürlich oft schon ein Problem, weil wir zu viele Tiere gemeinsam halten, die falschen Geschlechter irgendwie vergesellschaften oder irgend sowas, weil wir Fehler vielleicht auch in der Haltung machen und das die Immunkompetenz von dem Tier runterdrückt. Wir alle kennen es, du bist super gestresst, was kriegst du, Durchfall oder ein Schnupfen oder Herpes. Ein Herpesbläschen. Und das kann nur passieren, weil die Stresshormone, wie beim Reptil auch, die Immunkompetenz runterdrücken.
Hast du ja schon gesagt, also das war auch so ein Zeitphänomen, man wusste auch noch nicht so viel und so weiter. Jetzt komme ich schon ein bisschen ins Psychologische. Putzen wir denn für die Tiere manchmal nur für unser eigenes gutes Gefühl? Oder und wann ist denn wirklich, wann ist denn zu viel? Wie kann man denn, ja, wie findet man die Grenze?
Zum einen müssen wir unterscheiden, was ist Optik? Also ich habe zum Beispiel immer nicht so saubere Terrarienscheiben. Da könnte jetzt der eine oder andere sagen, guck mal, der Bauer ist doch echt ein Schwein und ein Tierquäler, weil die Terrarienscheiben sind nicht streifenfrei gewienert.
Genau, Kalkränder.
Richtig, Kalkränder irgendwo an der Wasserschale. Ja, da kann sich natürlich, wenn der Kalk dick ist, auch mal ein Salmonellchen festsetzen und dann Lebensraum finden, aber im Grunde juckt es die Tiere kein Stück. Das ist reine Optik. Ich war schon oft bei Begehungen jetzt mit Veterinärämtern zum Beispiel unterwegs, wo es eben drum,
Beispiele, genau.
Genau, wo es drum ging, wie gut kümmert sich der Halter um seine Tiere und dann war da vielleicht im Badebecken von einer Schildkröte oder in der Wasserschale von einer Schlange Algen drin. Und dann guckt dich natürlich auch, wenn es ein unerfahrener Amtstierarzt ist, der Kollege an und sagt, naja, also viel putzen tut der ja nicht, aber dem Tier ist es wurscht. Und dann gibt es natürlich Hygieneprobleme, wenn die Tiere in Futterresten sitzen, die gammeln, wenn der Kot und der Harn nicht entfernt wird, wenn womöglich auch ein verstorbener Mitbewohner liegen bleibt oder so. Das sind natürlich Dinge, die nicht gehen. Aber das ist ja schon quasi der Gipfel des Mount Everest, ne? Wenn da tote Tiere rumliegen oder die Tiere in ihren Exkrementen
sitzen. Ja, das habe ich auch schon bei Drehs erlebt. Da lagen dann, also jetzt nicht Reptilien, aber tote Hamster, völlig überfüllte Käfig und tote Hamster so in der Späne schon drin und so. Also was war so das Schlimmste, was du so gesehen hast?
Oh, da sieht man vieles. Also wir waren mal mehrfach über die Jahre verteilt bei immer dem gleichen Tierhalter, der einfach, das darf man sagen, eine psychische Erkrankung hat. Animal Hoarding. Im Grunde ist das ein Messi, der nicht Müll sammelt, sondern Tiere. Und solche Menschen kommen natürlich nicht mehr hinterher. Und da war es wirklich so, wir haben gefühlt Dutzende, wenn nicht mehr, Tiere in allen verschiedenen Stadien der Verwesung gefunden, übers ganze Haus verteilt. Mhm. Wir haben Tiere gefunden, die schwere Infektionen hatten, weil sie, glaube ich, nie in ihrem Leben sauber gemacht worden sind.
Was waren das für Tiere?
Quer durchs Gemüsebeet, von Insekten über Reptilien, Amphibien, Äffchen, Hühner in Terrarien, alles, was Tier war, wurde gesammelt. Sowas sieht man häufiger. Wir haben es auch jetzt wirklich in Wohnungen, die man als Messi-Wohnungen bezeichnen kann, vorgefunden. Einmal, das war ein Todesfall, da war die ganze Wohnung nicht mehr mit hygienisch zu beschreiben. Also da war Menschenkot im Bett. Es waren Pizzareste aus Jahrzehnten in allen
Stadien
der Kompostierung, und in der Küche waren die Wände schwarz von Fliegen, weil der Mann hatte eine Katze, die ist auch brav jeden Tag gefüttert worden, aber die leeren Schälchen blieben stehen. Und wenn die jetzt so 3-4 Wochen alt sind, dann riechen die nicht nur nach Verwesung, sondern dann sind eben die Fliegenmaden drin, und wenn es ein bisschen länger ist, dann ist es halt braune Pampe, die Fäden zieht, oder wo der Schimmel schon allein aus der Schüssel läuft. Oder du hast eben auch, das hatten wir mal bei einem alten Ehepaar, ganz bezaubernde alte Menschen, aber die waren eben beide Messis. Und sie kamen an die Terrarien nicht mehr ran, weil die Müllberge davor waren, und dann konnte man natürlich auch nicht mehr sauber machen. So Futterweitwurf ging noch irgendwie, aber und da waren in einem Becken zwei Krokodile drin, die nicht nur abgemagert waren, sondern wo das Wasser rosastichig war, milchig, rosastichig, also im Grunde so eine Art Schlamm aus Bakterien.
Gott sei Dank gibt es den Geruchspodcast noch nicht.
Genau, aber ich denke, wenn jetzt mal frischer Kot, und ich meine da jetzt 24 Stunden von mir aus, auch 48, nicht entfernt worden ist oder übersehen worden ist, wenn nicht alles blitzt und blinkt, dann würde ich das jetzt erstmal nicht beanstanden.
Gab es denn was in die andere Richtung, dass du sagst, das war, oh Gott, völlig sterile Haltung unter sterilen Bedingungen?
Ja, das sieht man sehr häufig, und es wird auch immer häufiger. Wir hatten ja schon mal über die Rack-Haltung gesprochen.
Ja, wo einfach Zeitung drin liegt. Ja.
Genau, da ist dann Bogen Küchenpapier drin oder Zeitung. Da wird dann häufig auch noch drüber desinfiziert, und die Tiere haben gar nichts. Also die könnte man auch auf ein Klo einsperren. Das ist jetzt nicht nur ein Tierschutzproblem, sondern eben auch ein Problem, wenn du zu viel putzt. Und wenn du Putzmittel verwendest, egal ob du irgendein Spülmittel nimmst oder ein Desinfektionsseifenzeug, da gibt es ja mittlerweile alles, oder eben dann auch so Sprays, nimmst du ja auch den Eigengeruch des Tieres raus. Das heißt, ein Tier, das in der Natur sich häufig über seinen eigenen Geruch definiert, also mit seinem Körpergeruch, mit Drüsensekreten sein Revier markiert.
Eben und auch orientiert, ja.
Genau, das blendest du, und wenn du es zurücksetzt, hat es erstmal den Stress seines Lebens, weil es sich nicht auskennt. Also nur jetzt so ein Beispiel, wie wichtig dieser Geruch ist. Wir machen ja diese Kurse für Bundeswehr zum Beispiel im Umgang mit Gefahrtieren. Und wenn du dann nach dem Kurs die Kobras zurückfährst und wieder in ihre Terrarien bringst, die musst du mit dem Haken nur vors geöffnete Terrarium halten, und man hat so das Gefühl, du siehst jetzt die Kobra grinsen, home sweet home, und so schnell kannst du nicht gucken, wie die freiwillig alleine in ihr Terrarien reingehen, weil das ist ihrs. Und da kann man ganz viel falsch machen und das ist auch sehr gut in einem Buch Health and Welfare of Captive Reptiles von Warwick beschrieben, dass eben ein zu viel an Putzen und ein zu viel an Neugestaltung im Terrarium, also so nach dem Motto, ich reiß jede Woche alles raus und Wiener und Scheuer und mach's komplett neu, dass du dem Tier eben völlig seine Sicherheit und seine Orientierung nimmst.
Hast du denn neben Rack-Haltung auch andere Haltungen gesehen, wo wirklich so überputzt war?
Ja, ja, das sieht man wirklich häufig, dass man, wie soll ich sagen, zum Beispiel, wenn du in eine Wasserschildkrötenhaltung reinkommst, wo alles aus Kunststoff besteht oder aus Glas, es keinen Bodengrund gibt und nur eine Plastikinsel und mehr haben die Tiere nicht, dann ist das im Grunde mit so einer Rack-Haltung zu vergleichen, auch wenn viel mehr Platz vorhanden ist, weil Umweltreize fehlen, weil aber auch zum Beispiel durch den Bodengrund im Aquarium man den Tieren den Halt nimmt, ne? Ist sehr rau und ist griffig. Und weil man, was noch viel schlimmer ist, den Tieren einen falschen Ausweg zeigt, weil das spiegelt. Mhm. Und wenn ich eben eine Lampe drüber habe, dann sieht das Tier entweder Spiegelungen seiner Umgebung, was ihm das Gefühl gibt, ich kann da raus. Und solche Tiere schwimmen sich oft zu Tode in der Ecke, weil sie optisch nicht wahrnehmen können, dass es da nicht weitergeht. Oder noch schlimmer, sie ertrinken in heller Panik, weil sie zum Beispiel vor einem vermeintlichen Kontrahenten abhauen wollen, der nur ihr Spiegelbild ist. Und ich habe ein, wie soll man das, das kann man mit so einer Laborsituation vergleichen. In mikrobiologischen Laboren werden ja Bakterien in Petrischalen angezüchtet. Das sind so Glas- oder Kunststoffschälchen, die sind steril, da ist also gar nichts dran. Und in die kommt ein auch steril gekochtes Nährmedium rein. Mhm. Und deswegen wachsen die Bakterien darauf so gut, weil sie quasi alleine auf einen beackerten Boden kommen, wo sie sich super vermehren können, weil Essen da ist und Konkurrenten fehlen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein super steriles, mega geputztes Becken habe, da mein Tier reinsetzt und das Tier setzt halt nun mal Kot und Harn ab. Und im Kot sind immer Bakterien drin und die sind auch nicht alle freundlich. So, in der Theorie. Ja. Dann haben die keine Konkurrenz und können sich im Grunde wie die Bakterien in so einer Petrischale exzessiv vermehren. Und dann können sich eben auch die Nicht-Freundlichen exzessiv vermehren und dann kommt es zu Hauterkrankungen. Da gibt es bei Schildkröten oder auch bei Fischen ein Riesenproblem. Das ist ein ganz banaler Haut- und Wasserkeim, Citrobacter freundi heißt er. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Keukarpfen in einem sterilen Becken halte, weil er ein Champion ist und 100.000 Euro wert ist, dann kann sich dieser eine Keim, der auf seiner Haut wohnt, massenhaft vermehren und beim kleinsten Dotzer an eine Schuppe frisst der Löcher. Und bei Schildkröten macht er so einen samtartigen Belag auf der Haut. Wenn man den abwischt, blutet es, die Hautstruktur ist zerstört, weil er sich da reinfrisst. Und das sehen wir ganz häufig bei Wasserschildkröten, wenn die im Winter in mehr oder weniger steriler Umgebung überwintert werden.
Im Plastikbecken.
Also genau, am Bobbes klebt immer noch so ein Keim oder auf der Haut. Also wächst der, der kann auch bei kühlen Temperaturen gut wachsen und überzieht die Haut und frisst die zusammen und dann sterben die Tiere im Frühjahr.
Was könnte man dagegen machen?
Da braucht es einen Tierarzt, da braucht es wirklich einen Keimnachweis, also der ist gesetzlich vorgeschrieben über die Antibiotika-Richtlinie. Dann muss gezielt mit einem Antibiotikum gearbeitet werden, das den Keim auch noch stoppen kann, weil den gibt es überall, also ist der gegen vieles auch resistent. Und dann muss da behandelt werden, sonst stirbt das Tier. Ja. Da kommen dann obendrauf noch Badebehandlungen und man muss einschmieren und so. Das ist also richtig aufwendig und es gibt keine Garantie, dass es wirklich am Schluss klappt und das Tier nicht doch eingeht.
Was rätst du denn in der Praxis? Wie soll man denn putzen? Also welche Putzmittel sollte man auf gar keinen Fall verwenden und was könnte man einsetzen?
Also bei Putzmitteln muss man immer gucken, dass sie zumindest lebensmitteltauglich sind. Also ein Spülmittel, das geruchsneutral ist, gibt es ja mittlerweile viele, ist besser geeignet als eins, das nach, keine Ahnung, frischer Waldbrise riecht. Normale Seifenstoffe sind besser als irgendwelche chemischen Lösungsmittel. Und bei uns wird geguckt, dass das auch Präparate sind, weil wir halt ein Betrieb sind, der auch für den Einsatz im Tierumfeld zugelassen ist. Das ist im Haushalt natürlich nicht machbar, da nimmst du ein normales, neutrales Reinigungsmittel und spülst alles danach wirklich ausgiebig mit Wasser ab. Wenn ich einen festen Tierbestand habe, also angenommen, ich habe meine 3 Geckos im Terrarium, die da schon seit 10 Jahren leben, gibt es nur dann einen Grund zu desinfizieren beim Saubermachen, wenn die Tiere krank geworden sind. Also wenn irgendwas los ist im Becken, wenn die fit sind, die Pflanzen gut ausschauen, sofern sie welche haben, und die Tiere einfach gesund sind, brauche ich nicht desinfizieren. Zu was ist ja nichts Böses drin. Also man muss da schon auch seinen gesunden Menschenverstand anwenden. Ich sage immer, sie würden ja ihr Kind jetzt auch nicht in Desinfektionsmittel baden, wenn es gesund ist. Du verstehst, worauf ich raus will. Aber was noch ein Thema ist, weil wir vorhin von dieser Reizlosigkeit gesprochen haben. Wir haben immer wieder mal Halter aufgefordert, uns Fotos von ihren Terrarien zu schicken. Und wenn du dann ein Glasterrarium hast, in das ein Bodengrund aus Fliesen besteht, in dem ein Puppensofa drin steht und eine arme Bartagame da vor sich hin vegetieren muss, weil das A schön sauber ist und B offensichtlich den Spieltrieb der Besitzer befriedigt, dann ist das Tierquälerei in höchster Potenz. Und da sind wir jetzt wieder dabei. Ich kann da eben sehr wohl einschreiten, weil ich die Tiere einfach in eine Leidenssituation zwinge, die sie auch nicht managen können. Man spricht da von übersteigender Anpassungsfähigkeit, was ein Tier in Frustration und in Stress treibt. Und wenn die dauerhaft so leben müssen, dann ist das Tierquälerei, kannst du es auch anketten.
Jetzt hast du gerade gesagt und auch eingangs schon gesagt, Kachelhaltung war ja früher eben im Zoo sehr beliebt, wahrscheinlich weil es einfacher zum Putzen ist, ne, zum Saubermachen, so ja, bei Krokodilen oder so.
Das berühmte Münchner Badezimmer in der Affenhaltung. Also
ich kann mich erinnern als Kind.
In der Szene ja, ja. Wirklich so und da gab es auch zu Recht Menschen, die dagegen protestiert haben, aber das war damals, weil eben die Wildtiermedizin in den Kinderschuhen steckte, war das oft die einzige Möglichkeit, Menschenaffen zum Beispiel einigermaßen gesund zu halten. Der Nachteil an dieser Haltung war, dass die Tiere sich gelangweilt haben und eben auch viel empfindlicher waren, wenn jetzt zum Beispiel ein Tierpfleger Grippe hatte, dann starben die da dran. Und weil eben ja kein funktionierendes Immunsystem da war. Und es gab in München einen Gorilla, der hat sich aus lauter Langeweile und Frust die letzten Fingerglieder abgebissen, alle.
Oh Gott.
Na, ist Jahrzehnte her, ist auch nicht der Bosheit oder der Schlechtigkeit des Zoos geschuldet, sondern der damalig vorherrschenden Meinung, wie man die Tiere am Leben erhalten kann. Und der andere Aspekt in der Tierhaltung, und da müssen wir gar nicht auf Zoos schimpfen, da gucken wir uns so manche Hunde- und Katzenhaltung an oder noch schlimmer Nutztiere. Eine Kuh will nicht auf dem Gitter stehen und in verkrümmte Haltung Harn absetzen, sondern das zwingen wir ihnen auf in der Anbindehaltung mit einem sogenannten Kuhtrainer, also einem stromführenden Draht, damit die nicht neben die Rinne pieselt. Und das ist, damit wir es leichter managen und sauber machen können.
Ja, wie Schweine, die Spaltbögen bei den
ja, Spaltbögen. Schweine auf Spaltböden etc. Mhm. Das ist nur der leichteren Manipulierbarkeit geschuldet und eben nicht der Tiergesundheit.
Mhm. Du hast schon ein paar Stichpunkte genannt. Was gehört denn zur normalen Hygiene dazu? Du hast gesagt, Futterreste entfernen, Kot entfernen.
Genau, Futterschalen sauber machen, Wasserwechsel machen.
Bodenstreu.
Richtig. Bodenstreu muss gar nicht so oft gewechselt werden. Also auch da, glaube ich, tut man häufig zu viel, dass man also alle paar Wochen den gerade mal eingelaufenen Terrarienboden rausschaufelt und neu macht. Muss gar nicht sein, wenn ich regelmäßig die Dinge, die übrig bleiben vom Fressen, Kacke und Harn, auch jetzt nicht nur mit der Pinzette, sondern mit dem Löffel rausnehme, dass ich also den Harn durch sogenannten Bodengrund mit rausnehmen kann. Also wie beim Klumpstreu bei Katze, ne? Nehme ich den ganzen Klumpen raus und nicht nur den Kotbröckel. Dann ist man da schon mal auf einem guten Weg. Ja. Und dieses ständig alles rausräumen macht ein hässliches Terrarium, macht gestresste Tiere, macht verunsicherte Tiere und hat mit naturnaher Haltung nichts zu tun.
Welcher, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Dreck ist denn tolerierbar? Da gibt es ja, du hast schon gesagt, Mulm, Algen, Erbsensuppe.
Ja, ich meine, Mulm ist natürlich auf Dauer in großer Menge nicht tolerierbar, weil dann sieht man, da wird gar nie geputzt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in mein Büro gucke, da habe ich Großkopf-Schlammschildkröten, so kleine, lustige Schildkröten aus Mexiko. Und die verstecken sich sehr gerne in Bewuchs, in Algen und so weiter. Die haben einen dicken Bodengrund drin aus Kies, wo natürlich so Mulmpartikelchen sich ansammeln. Und sie haben Fadenalgen drin, und zwar viele. Und auch wenn man die zwar nie bekämpft kriegt, wenn man sie weghaben will, im Fischbecken zum Beispiel, sterben da ja trotzdem welche. Und die sammeln sich als Mulmschicht an und die musst du bei einem Wasserwechsel immer wieder rausnehmen. Aber bei der Hygiene ist häufig das größere Problem, was wir nicht sehen. Also jetzt gerade bei Tieren, die im Wasser leben, Abbauprodukte von Kot und Harn, Ammoniakverbindungen, also Nitrat, Nitrit, Ammoniak selber und so weiter, die sind viel schädlicher, als wenn da jetzt noch ein Fitzel Kacke rumschwimmt. Und wir Menschen glauben, wenn wir so einen großen Filter an ein Schildkrötenbecken hängen und das Wasser glasrein ist, dass das Wasser sauber ist. Ich würde es nicht trinken, weil da eben diese ganzen gelösten Stoffe aus den Fäkalien, die am Abbau, die bleiben drin. Filter nimmt nur das mit, was mechanisch rausfilterbar ist. Wenn ich das anders machen will, muss ich mit Filterharzen arbeiten und habe dann an meinem 2-Meter-Aquarium für meine Schmuckschildkröten einen Filter dranhängen, der für ein Schwimmbad reichen würde. Aber anders packt das nicht.
Okay. Was ist denn eigentlich Karmhaut, habe ich gelesen?
Ja, Karmhaut ist eine organische Haut, so ein Überzug überm Wasser, der so ein bisschen manchmal auch in Regenbogenfarben schillert wie Öl auf Wasser. Das sind natürlich Bakterien, die den basteln, aber es sind keine schädlichen Bakterien. Ne? Wenn ich jetzt eine Krokodilhaltung habe mit vielen tausend Liter Wasser, wenn da in der Ecke mal ein bisschen Karmhaut steht, macht es gar nichts. Also deswegen sollte man eher die Wasserqualität testen, als da zu schrubben wie ein Depp. Und du hast die Algen schon ein paar Mal angesprochen. Für mich sind Algen Freunde.
Gut.
Und zwar, wir haben das in unseren Glashäusern bei den Wasserschildkröten. Da ist allein durch das viele Licht, das durch die Glasdecke reinkommt, völlig klar, dass das Wasser grün ist. Weil du hast immer Algensporen im Wasser und die entwickeln sich, wenn genügend Licht da ist.
Okay.
Und klar kann ich jetzt jeden Tag zehntausende Liter Wasser abpumpen, weil ich ein klares Wasser will. Aber wozu? Algen haben Vorteile. Algen nehmen die gelösten Stickstoffverbindungen als Dünger. Also je mehr meine Algen wachsen, umso mehr holen sie, wie eine Pflanze, deren Wurzeln ins Wasser ragen, gibt es ja gelöste Stickstoffverbindungen aus dem Wasser raus und binden sie. Das ist wie in der aktuellen Diskussion, wie viel Baum brauche ich und Zuwachs am Baum, dass der Kohlendioxid bindet, das dann auch wirklich aus der Luft rausgenommen wird. Also ne, so zwecks Klimaerwärmung und jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff, wenn das CO2 verhindert ja die Wärmeabstrahlung von der Erde in den Weltraum und deswegen wird die Erde immer wärmer. Und ähnlich ist es da mit den gelösten Stoffen. So, und jetzt macht aber Alge mein Wasser ja auch trüb. Also nicht spiegelklar oder wie eine gewienerte Glasscheibe, dass man bis ans Ende des Beckens sieht. Und das ist für mich ein ganz wunderbarer Punkt, weil die Tiere sich nicht ständig sehen und somit auch soziale Interaktion nur gewillt, also gewollt und willentlich stattfinden kann oder muss, und weil die Tiere sich optisch aus dem Weg gehen können. Das heißt, ich habe viel weniger Streitereien, viel weniger Konkurrenz, viel weniger Dominanzverhalten. Und seit wir unsere Teiche bewusst grün werden lassen, haben wir viel weniger gestresste Tiere und wir haben keine Bissverletzungen mehr.
Ich wollte gerade fragen, also so eine Reinigung von einem Alligatorbecken oder so, wie oft findet sowas statt?
Genau, also wir machen wegen der gelösten Stoffe Teilwasserwechsel und wir machen indirekten Wasserwechsel, indem wir zum Beispiel die Entengrütze, die auf den meisten unserer Teiche wächst und sich massiv vermehrt, regelmäßig abkäschern und sie auf den Komposthaufen schmeißen, weil dann sind die in der Pflanze gebundenen Stickstoffverbindungen auf dem Komposthaufen, wo sie hingehören und gut ist. Also wir machen sehr regelmäßig Teilwasserwechsel, um einfach die gelösten Stoffe und die Algen ein bisschen zu verdünnen. Aber wir machen ein Total-Teichputzaktion einmal im Jahr.
Muss mir mal Bescheid sagen. Ich halte den spannend. Alligator in Schach.
Ja, du wirst lachen. Letztes Jahr haben wir das mit einem Gefahrtierkurs gemacht und haben dann die Alligatoren rausgefangen. Das war auch nach der Brutsaison. Das heißt, die Emma hatte noch so ein bisschen Schutztrieb und war nicht freundlich beim Fangen, weil die ja ihre Eier bewachen und so. Das ist schon spannend und danach bist du wirklich am Schippen, weil eben ja auch tote Algen nach unten sinken und so eine Art Schlamm machen. Und das ist schon echt eine fiese Arbeit, wo du hinterher ausschaust wie ein Maurer.
Wenn ich jetzt ein Terrarium habe und ich möchte das naturnah gestalten, und ich hole mir jetzt Blätter, Äste oder Steine aus dem Wald, schleppe ich mir da nicht irgendwelche Sachen ein?
Du schleppst ganz vieles ein, aber nichts, was gefährlich ist. Also du könntest ein paar Räubchen, ein paar Kellerasseln, vielleicht auch Bodenmilben mit reinbringen. Aber Bodenmilben fressen totes Laub und keine Reptilien. Also sie sind für die Reptilien völlig wurscht.
Und Asseln sind ja Bodenpolizei.
Genau, Asseln sind sogenannte positive Destruenten. Die fressen das winzig kleine Bröckelchen Kacke, das ich übersehen habe. Oder den kleinen Fetzen Haut oder Schuppe, die irgendwo liegen bleiben. Und es ist mittlerweile in ganz vielen Tierhaltungen so, also auch in vielen Zoos, dass man bewusst in die Terrarien Destruenten einsetzt. Meistens nimmt man weiße Asseln, die eben sehr klein sind, damit die Besucher nicht sagen, oh, da hat es Kakerlaken im Becken. Und die fressen eben zum Beispiel auch mal ein runtergefallenes Blatt von einer Dekopflanze oder so. und sind durchweg positiv, solange ich keine durch Vektoren, also Carrier übertragene Virusinfektion zum Beispiel drin habe. Weil die können natürlich von Terrarium 1 zu Terrarium 2 wechseln. Und wenn ich da eben keine Quarantäne gemacht habe und mein Tierbestand nicht weiß, dass der sauber und safe ist, dann ist es ein Problem, ne? Also es war früher ganz häufig so, dass Blutmilben, also Schlangenmilben, die an der Schlange Blut saugen, übersehen worden sind. Und wenn die fertig sind mit Blutsaugen, dann lassen die sich fallen und verstecken sich irgendwo in Ritzen, die ihnen gefallen. Das kennt man aus dem Hühnerstall. Und die sind auch mal von Terrarium A zu Terrarium B gewechselt. Und wenn jetzt in einem Terrarium eine Schlange ein Virus getragen hat, wie die Einschlusskörperchenkrankheit zum Beispiel, dann konnten die bei der nächsten Schlange, die sie beißen, für eine Übertragung sorgen. Aber wenn ich eben meine Tiere quarantänisiert habe, wenn ich regelmäßig Parasiten checken lasse, dann ist das Risiko, dass eine Assel irgendwelche Seuchen auslöst, gegen null.
Kann man zu allen Tieren Asseln setzen?
Naja, wenn sie es fressen, muss man halt immer wieder Asseln nachsetzen, aber grundsätzlich ja. Man muss da nur darauf achten, wenn ich jetzt Tiere habe, die in Bodenhöhlen zum Beispiel leben, dass ich nicht 10 Kilo Asseln drin habe, die dann nachts auf dem Tier rumkrabbeln und weil das halt die Reptilien dann auch mal nerven kann. Ne? Immer alles im Rahmen und nicht meinen, man braucht jetzt gar nicht mehr sauber zu machen. Aber ich würde gerne noch mal drauf kommen, wenn man Dinge von draußen mit reinnimmt.
Ja, da habe ich auch noch eine Frage. Da war ich mal bei einem Pfeilgiftbesitzer und der hat das Laub in Backofen gemacht und es heiß gemacht. Bringt das was?
Okay, hatte der eine Ehefrau?
Das weiß ich nicht.
Und hatte der die noch länger? Weil schieb mal irgendein Naturprodukt, also Laub oder Wurzeln, es gibt auch Leute, die machen das mit Wurzelholz. Wenn du die in den Backofen schiebst, ne, um die steril zu kriegen, musst du halt schon 80 Grad mindestens eine Weile halten. Wenn du in einem Mietshaus wohnst, kriegst du die Kündigung, weil alles stinkt wie Hulle. Völliger Bullshit braucht man nicht. Beim Frosch ist es ein anderes Thema, da komme ich aber gleich drauf, weil es da halt wirklich eine Seuche gibt, die deinen Bestand tötet, wenn du sie einschleppst. Aber jetzt beim Reptil gibt es die nicht. Du bringst keine Parasiten mit, weil die wohnen weder auf der Rinde, noch wohnen sie im Laub oder im Boden. Und die wachsen auch nicht irgendwo, sondern Parasiten muss ein Tier haben, um andere anstecken zu können. Also das ist immer Tierkontakt oder unsauber arbeitender Besitzer, wenn er zum Beispiel sagt, ah, jetzt hat im Terrarium A die Schlange die Ratte nicht gefressen, dann probiere ich es doch mal bei
Schlange B.
Der Elsbeth B da hinten. So kann ich natürlich Parasiten übertragen, aber nicht, wenn ich Naturboden im Terrarium habe oder lebende Pflanzen oder einen schönen Ast aus dem Wald, den muss ich auch nicht scheuern und abschäumen. Steine, Laub, Moos, da ist bei uns, wenn ich es hier bei uns sammle, nichts drin. Vielleicht mal eine kleine Zecke. Na, wir haben ja so Zeckenhochburgen wie im Großraum München zum Beispiel. Ja, da muss ich dann halt ein bisschen gucken, aber das war's dann auch schon.
Okay.
Also ich schleppe mir da keine todbringenden Viren ein, außer bei Amphibien, weil da gibt's den Chytridpilz. Und der macht ja auch in der Natur Probleme. Deswegen sind auch bei uns die Amphibien immer rarer geworden und viele Arten in den Tropen ausgestorben, weil dieser Pilz eben super ansteckend ist und ich den in der Erhaltungszucht zum Beispiel bei Citizen Conservation oder wie die alle heißen oder in Zoos, bleibt mir im Moment nichts anderes über, als die Tiere fast schon steril zu halten, um diesen Pilz nicht in meinen teuren Zuchtbestand einzuschleppen. Und das Teuer ist da monetär unwichtig, sondern die Tiere sind unsagbar wertvoll, weil wenn mir so eine Zuchtkolonie zusammenbricht und die Tiere in der Natur erloschen sind durch den Pilz, dann sind sie weg. Dann haben wir sie für immer verloren. Deswegen ist diese übertriebene Hygiene da häufig vorherrschend.
Ich würde sagen, das ist auch unser Fazit. Einfach alles in Maßen, nichts übertreiben.
Also das Hirn einschalten.
Ja.
Und Tipp von einem Tierarzt an Tierhalterinnen und Tierhalter, wenn Ihr Tierarzt Ihnen empfiehlt, Ihre Tiere steril zu halten, dann hinterfragen Sie sein Verständnis bitte. Ich möchte aber noch ein Thema kurz nochmal aufgreifen. Wir haben vorhin den Begriff der Quarantäne gewählt. In der Quarantäne sitzen Tiere annähernd steril. Weil ich ja Kotproben finden muss, weil ich nicht weiß, was sie mit sich rumtragen. Also wenn ich ein Tier auf Hobelspänen oder Naturboden oder in einer Freilandanlage in Quarantäne setze, kann ich es mir auch sparen. Na, also weil da ist ja, dann bist du einen Erreger los und holst dir den nächsten. Das wollen wir nicht, weil häufig werden die ja dann auch mehrfach verwendet, gerade wenn es Freigehege sind. Quarantäne muss steril ablaufen und dasselbe gilt natürlich auch, da haben ja viele Tierhalter, vor allem die Schildkrötenhalter, richtig Angst davor, dass man zu viele Parasiten hat. Also jede Schildkröte dieser Welt hat sogenannte Pfriemenschwänze, das sind so ganz kleine, haarfeine, weiße Würmchen und die fressen einfach, vor allem bei den Pflanzenfressern, im Darm mit. Und die sollte man, weil man ja Landschildkröten auch auf Naturboden hält, schon im Auge behalten und vielleicht auch regelmäßig Kot untersuchen, Wurmkuren machen. Aber einem muss klar sein, wenn die Schildkröte eben so ein Wurmei auskotet, dann liegt es irgendwo und wenn die nächste da zufällig frisst, frisst es mit. Und so ein Tier kann sich ja auch, weil es keine Zwischenwirte gibt, an der eigenen Kacke zum Beispiel, die im Badebecken schwimmt, wieder infizieren und dann kommt es zu einer sogenannten Superinfektion. Jetzt aber auf die Idee zu kommen, die Tiere steril zu halten, ist A, überhaupt nicht tier- und verhaltensgerecht, sondern ich kann die Würmer ja anders in Schach halten. Und wenn ich eben ein neues Tier reinkriege, muss ich mir sicher sein, der hat nicht Würmer bis zur Halskrause, um da dann alle wieder neu zu infizieren. Aber da steril zu halten, ist völliger Blödsinn, weil es lässt sich nicht vermeiden. Und die beste Voraussetzung, meine Tiere parasitenarm zu halten, oder auch, weil die Hysterie war ja vor ein paar Jahren riesig, Reptilien haben Salmonellen. Ja, fucking hell, sie haben sie. Aber die sind eines von 10 Millionen Bakterien im Darm. Sie werden von den anderen klein gehalten. Sie gehören zur normalen Darmflora der Reptilien. Und wenn der Mensch sich die Finger wäscht, sein Chamäleon nicht ableckt und die Schildkröte den Babys nicht zum Spielen überlässt, ist das Infektionsrisiko gegen null. Und auch da ist sterile Haltung völliger Bullshit, weil ich kann das durch Fütterung und durch Haltungsparameter in Schach halten, wie auch diesen Citrobacter Freundi, über den wir vorhin gesprochen haben, einigermaßen sauber halten, wenige Tiere auf engem Raum, somit wenig Stress und wirklich passendes Futter. Viele Reptilien fressen ja Dinge sehr gerne, die sie in der Natur vielleicht einmal im Jahr finden, wie jetzt süßes Obst bei Landschildkröten zum Beispiel. Finden die nicht häufig, aber sie fressen es gern. Sie würden aber auch Katzenkacke draußen finden und mit Wonne fressen, die verfüttern wir auch nicht als Hauptfutter. Und wir Menschen tendieren ja dazu, den Tieren das zu geben, was sie gerne mögen. Und wenn ich jetzt, bleiben wir bei einer Landschildkröte, nicht viel strukturierte Rohfaser, also Grünpflanzen, aber dafür leicht verdaulichen Zucker, nämlich Obst gebe oder auch viele Gemüsesorten, dann werden die Parasiten nicht aus dem Darm mechanisch entfernt durch die Rohfaser und ich füttere sie noch mit dem, was ich als tägliches Massenleckerli obendrauf gebe.
Okay.
Und deswegen hat man da ganz andere Möglichkeiten, ein Parasit wird Gleichgewicht mit wenig Befall, der dem Tier auch nicht schadet, hinzukriegen. Und da nutzt dann auch alles Wienern und Scheuern nichts.
Okay.
Was man allerdings sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Komposterde arbeite, die für mich schon ausschaut, als wäre sie Erde, dann sind da natürlich schon noch Erreger drin, die im Kompost sich massenhaft vermehren können, weil es da wenig Sauerstoff gibt. Und die können durchaus für die Tiere gefährlich sein, also Clostridien und wie die Dinger alle heißen.
Gibt es denn ein Tier bei euch, ein Tier des Monats, das zur Vermittlung ist, was aus einer sterilen oder besonders verdreckten Haltung kommt?
Wir haben immer noch, ich weiß, es ist jedes Mal ein Königspython, Königspythons aus einer Haltung, die im Rack war, also eigentlich hygienisch sein sollte, aber stand vor Dreck. Und die haben halt dummerweise eine Virusinfektion. Die dürfen also nur in Einzelhaltung, wo es keine anderen Schlangen gibt. Auf den Menschen ist es nicht übertragbar, somit wäre das machbar. Da haben wir immer noch ein paar Tiere. Wir haben zwei Schildkröten aus so einer Meerschweinchen-Käfighaltung, die sind letzten Sommer in Schwabing ausgesetzt worden mit dem Käfig. Also da war auch so ich glaube, Katzenstreu war unten drin und nur Plastikzubehör, und die würden auch neuen Besitzer suchen. Man muss allerdings sagen, das muss ein erfahrener Besitzer sein, weil es Tiere aus Nordafrika sind, die eben nicht wie eine griechische Landschildkröte einfach mal im Garten rumrennen können, sondern da muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben, weil die halt in Nordafrika ein ganz anderes Klima haben als auf der anderen Seite des Mittelmeers. Da ist es halt viel tropischer und so. Aber ein Halter mit Erfahrung kann an denen durchaus Freude haben. Wenn er einen Frühbeetkasten, ein Gewächshaus im Gehege hat und wirklich nur darauf achtet, dass die Tiere ihr Klima kriegen, das sie brauchen.
Okay. Auf der Homepage, da ist ja auch ein Haltungsratgeber für die einzelnen Tierarten. Den Link, den schreibe ich euch in die Shownotes rein.
Ja, bitte.
Und wie geht's bei uns weiter? Ihr feiert, naja, also ein lachendes, ein weinendes Auge, sag ich mal.
Es sind eher zwei weinende Augen, ja, muss man sagen.
Ja, die eure Tierärztin geht nach fast 30 Jahren, die Sabine Öffner, ne? Und da machen wir einen Abschiedspodcast für Sie zu dritt das nächste Mal, oder?
Geschichtel aus der Anstalt. Weil wir zwei haben ja quasi unseren bisherigen Berufsweg gemeinsam beschritten. Also ich war noch Student und Sabine hat ihre Ausbildung als tierärztliche Fachangestellte damals gemacht, weil sie auf einen Studienplatz gewartet hat. Und deswegen sind wir beide, aber der Tom auch, muss man ehrlicherweise sagen, von Anfang an dabei und gelten, glaube ich, als Inventar. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Inventar-Biggerl habe, das ich noch übersehen habe.
Ich bin gespannt, was sie uns erzählt über Notfälle und Krankheiten, die sie behandelt hat im Laufe dieser Zeit. Und freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Okay, und ihr abonniert am besten unseren Podcast, damit ihr die Folge ja nicht verpasst.
Da muss ich noch ein Sätzchen loswerden. Ja, ich habe jetzt so oft am Rande bei Telefonaten, in Mails, in WhatsApp-Nachrichten Komplimente gekriegt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr offensichtlich regelmäßig hört, ich freue mich total, dass es euch gefällt und ich hoffe, wir können das Niveau beibehalten und vielen Dank, dass ihr immer dabei seid.
Ich bedanke mich auch und sage Servus. Ciao, Markus.
Ciao.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.